Willkommen zum UOKZ-Podcast von meinem Vater. Viel Spaß.
Und damit moin und willkommen zurück zum New Work Chat Podcast. Viele Grüße aus Rostock, aus Mecklenburg-Vorpommern. Ich bin Gabriel und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute fliegen wir wieder ins Ausland. Wir waren ja bereits ein bisschen unterwegs. Wir waren schon in der Schweiz, wir waren schon in Bayern und heute fliegen wir nach England. Und zwar genauer genommen nach Südengland. Wir treffen Mark Poppenborg, Gründer von Intrinsify Me, kennt ihr bestimmt. Gemeinsam mit Lars Vollmer beschäftigt sich Marc mit der Frage, wie wir eigentlich das ganze Business-Theater mal sein lassen und hin zu der Frage kommen, wie Arbeit wieder Sinn macht und eine wirkliche Wertschöpfung für den Kunden, aber dann auch für die Mitarbeiter darstellt. Er erzählt von seiner persönlichen Journey, seiner eigenen Transformation. Er war früher bei der Bundeswehr, er war Berater und hat dann auf einer Reise gemerkt, dass diese ganzen Konventionen, in denen wir ja alle auch täglich irgendwie drinstecken, uns doch tatsächlich eher knechten und es sich lohnt zu hinterfragen, wie man da eigentlich frei werden kann. Und damit beschäftigt er sich, er hält Vorträge. Er hat jetzt sein eigenes erstes Buch geschrieben, das demnächst kommt. Darüber reden wir natürlich. Und er hat auch einen Podcast. All das und noch viel mehr. Und im Übrigen auch eins meiner Lieblingsthemen, nämlich Unternehmenskultur, besprechen wir. Dazu hat er kürzlich auch gerade etwas veröffentlicht in einer neuen Serie, die er gestartet hat. Aber das kann er am besten auch selber erzählen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Interview. Vorhang auf! Ja, dann herzlich willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Ich freue mich sehr, dass Mark Poppenborg heute zu Gast ist. Viele Grüße aus Rostock.
Hallo Gabriel, danke, dass du mich zu Gast hast.
Du bist ja der erste Engländer in meinem Podcast. Erklär uns doch mal, wo du dich befindest.
Ich wohne an der wunderschönen Südküste Englands, knapp außerhalb von Brighton. Und habe auch einen wunderschönen Blick aufs Meer, wenn ich hier gerade mit dir spreche, aus dem Fenster raus. Und hier ist es entgegen der üblichen Vorurteile eigentlich immer viel besser, als man denkt. Ne? Ich werde ja jedes Mal gefragt, ist das Wetter bei euch nicht so scheiße? Du wohnst doch in England. Mhm. Und was ich früher auch immer verpennt habe, ist erstens, ich bin unter des Breitengrades von Köln damit gar nicht mal so weit im Norden. Und es ist auch nicht ansatzweise so regenreich wie die anderen englischen Städte. Also ich habe hier deutlich weniger Regen als die meisten europäischen Städte. Ist echt schön hier.
Als Hamburg zum Beispiel.
Zum Beispiel.
Sehr schön. Ich folge ja schon seit einer ganzen Weile, folge euch bei Intrinsify. Ich sagte das gerade schon im Vorgespräch, finde das immer klasse, wie ihr die Dinge auch so herausfordert und ja, irritiert kann man ja eigentlich schon fast sagen, um mal so ein bisschen ins Gespräch, in die Diskussion zu kommen zum Thema Organisation, Kultur, Veränderung. Das sind ja Themen, die euch da beschäftigen. Du hast ja auch deinen Podcast dazu, bist Autor, Speaker, Veranstalter der WorkX, aber eben ja auch Gründer von Intrinsify. Erste Frage, die ich meinen Gästen immer stelle und auch dir gerne stellen möchte, wenn du meiner 7-jährigen Tochter Mathilda erklären müsstest, was du tust, was würdest du ihr sagen?
Ich unterstütze dabei, dass den Menschen die Arbeit mehr Spaß macht.
Und das würde sie verstehen.
Das hoffe ich doch, ne?
Das ist ja oft so, wenn die Kinder in die Schule kommen, sind sie ja so euphorisch. Das legt sich dann meistens schon während des ersten Schuljahres so ein bisschen. Und mit der Arbeit ist es ja auch oft so, oder? Man kommt dann in die Arbeitswelt und ist noch so euphorisch, cool, ich kann mich hier irgendwie verwirklichen und dann geht es ein bisschen runter.
Ja, und damit sind wir schon fast beim Pudelskern.
Und die zweite Frage, das ist auch eine Standardfrage bei mir. Mit welchen 5 Hashtags würdest du dich beschreiben?
Oh, die Übung habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Wir hatten früher bei Veranstaltungen von uns immer 3 Hashtags, mit denen man dann rumlief und ins Gespräch kommen sollte. Mhm. Und da stand immer Systemtheorie drauf. Dann stand da Paleo immer drauf. Das ist angelehnt an diese ganze paläolithische Philosophie des Lebens. Ohne da jetzt zu tief einzusteigen, geht es einfach darum, dass man sich so ein bisschen orientiert an der Frage, wie haben wir denn wohl vor der Agrarrevolution gelebt und was kann ich aus den Erkenntnissen dieses Lebens ziehen. Dann würde da wahrscheinlich unkonventionell draufstehen, Meine Freunde beschreiben mich, meine Kollegen beschreiben mich, meine Familie beschreibt mich und ich beschreibe mich inzwischen auch ganz gerne eigentlich als unkonventionell. Ich hinterfrage die Dinge gerne. Aber es ist ja auch eine triviale Aussage, das machen viele gerne. Insofern ist das jetzt auch nichts super Besonderes.
Das ist so wie neugierig, das sagt man auch mal gerne über sich selbst.
Ja, genau. Das ist, also wenn du es ein bisschen substanzieller haben willst, aber auch das ist natürlich eine Phrase, würde ich sagen, ich betreibe gerne intelligenten Konventionsbruch. Aber was heißt das schon, ne? Wenn man es nicht erklärt? Also unkonventionell Paleo-Systemtheorie, was würde da noch stehen? Da würde wahrscheinlich sowas stehen wie kritisch-analytisch. Und da würde vielleicht noch stehen, sportlich. Das ist mir wichtig.
Du hast schon gesagt, du stellst die Dinge gerne in Frage, challengest sie auch mal kritisch. Gib uns doch mal einen Eindruck, wo du herkommst, was dich geprägt hat in deiner Kindheit. Denn es hat ja oft viel damit zu tun, wie man es dann heute angeht.
Ja, hat es in meinem Fall auf jeden Fall auch. Also ich bin in Gütersloh geboren. Also das ist in der Nähe von Bielefeld, für diejenigen, die das nicht kennen. Und Bielefeld gibt es ja angeblich nicht, also da ist dieser, das ist dieser nordrhein-westfälischen Ecke. Ich bin also aus einem bodenständigen Umfeld und meine Eltern...
Ist das eine Arbeitergegend? Sagt man das so?
Das ist eine richtig klassische mittelständische Gegend, die wirklich, wo die Leute schaffen, wo die Leute tief verwurzelt sind, wo sie jetzt nicht unbedingt dem Neuen so offen gegenüberstehen. Hat auch was sehr Provinzielles da, finde ich.
Das ist ja wie Mecklenburg.
Ja, vielleicht so ähnlich. Da erlaube ich mir kein Urteil. Aber das ist eine Gegend, in der man als Freigeist oder als kreativer, neugieriger Mensch es vielleicht ein bisschen schwieriger hat. Und meine Eltern sind beide tendenziell so. Mein Vater ist so ein richtiger Weltenbummler beruflich gewesen. Und wollte immer raus, wollte die weite Welt sehen, hat tolle Trips gemacht durch die Sahara und ähnliches. Meine Mutter ist auch ein Freigeist und beide haben sie sich niedergelassen in einer Stadt Gütersloh, deswegen, weil mein Vater bei Miele gearbeitet hat sein ganzes Leben und Gütersloh ist ja die Heimat von Miele. Und die beiden haben sich eben in einem Umfeld niedergelassen, das vielleicht gar nicht so perfekt war für ihren Charakter. Meine Mutter ist Engländerin, die tat sich also in der Anfangszeit sowieso nicht so leicht mit der damals noch viel konservativeren Umgebung da. Und ich bin also in einem Umfeld aufgewachsen, wo ich aus so einer Summe von Gründen, die man jetzt gar nicht alle so entflechten kann, in einem Umfeld aufgewachsen, in dem so das in Reihe und Glied gehen und dazugehören und sich anpassen und Karriere machen, indem man die Norm befriedigt, eigentlich so die Grunderwartung war. Und ich habe mich durchaus nicht immer so leicht getan, zu der Runde der Coolsten zu gehören, wollte das aber immer. Ich wollte immer dazugehören, wollte immer einer von den, ja, ich weiß ja, wie das ist, in der Schule gibt es ja immer so die verschiedenen Freundeskreise und ich war immer Klicken. so an der Grenze zu den Coolen, weißt du? Also so gerade noch drin, aber immer.
Hattest du Markenklamotten und so?
Ja, zum Teil schon, aber ich vor allen Dingen, weißt du, wenn du immer so auf dieser Kippe stehst, musst du dich ja ständig drum bemühen, musst ständig kämpfen, musst ständig, bin ich jetzt dabei oder nicht? Und also ich war auf jeden Fall nicht der Kern dieser coolen Clique. Und das alles zusammen, diese ganzen Rahmenbedingungen haben auf der einen Seite stark dazu geführt, dass ich so ein Bedürfnis nach Urteil von außen entwickelt habe. Also was die anderen über mich denken, ist mir wichtig. Und auf der anderen Seite so einen Drang nach Freiheit und Ausbruch. Ne, weil mich das belastet hat. Und ich glaube, das hat meinen Charakter stark geprägt. Und ich habe dann in der Schulzeit, ich habe so Standard-Abi gemacht, was habe ich gemacht? 2,1 oder sowas, Schnitt. Dann habe ich angefangen zu studieren. Ich habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert. Meine Mutter hat gesagt, hier, da gibt es einen Studiengang, der heißt Wirtschaftsingenieurwesen. Das ist für die Leute, die sich nicht entscheiden müssen, was sie tun wollen. Das klang perfekt für mich. Ich hatte schon immer irgendwie ein Interesse so ein bisschen an Physik. Hätte das auch fast studiert, aber das war mir dann irgendwie wieder zu einseitig. Und dann ist es Wirtschaftsingenieurwesen.
Interessanterweise fällt mir gerade so auf, also wenn ich mich mal an meine Gäste erinnere, die ich mal im Podcast hatte, wusste eigentlich so gut wie keiner, was er mit 18, also mit 18, was er oder was sie machen sollte, das ist wirklich fast nie so, ne? Und irgendwie wird man dann so in diese Arbeitswelt so reingeschmissen und manch einer gibt einem so den Tipp, wie bei dir, mach doch das, dann macht man das vielleicht, war bei mir auch so. Aber es ist wirklich selten, weil sich wahrscheinlich auch in der Kindheit beschäftigt man sich auch zu wenig irgendwie mit der Frage, ne?
Ich glaube auch, die Frage ist nicht mehr so eindeutig beantwortbar. Also es trifft halt eine vielfältigere Landschaft von Möglichkeiten auf ein sehr klassisches, abgestecktes Berufsfeld immer noch, wo man sagt, also du kannst dich jetzt entscheiden, du kannst das studieren oder das. Oder ist immer noch sehr fachlich, ne? Sehr funktional, mhm. sehr, sehr limitiert und eben nicht generalistisch. Und deswegen, glaube ich, ist das typisch, dass man irgendwie nicht so genau weiß, was man tun soll, weil das, und ich finde das auch überhaupt nicht schlimm. Also es gibt ja diesen Spruch von Gary Vee, der sagt, you're not lost, you're just figuring it out. Und ich glaube, das ist normal, dass man das am Anfang halt ein bisschen, dass man halt nach Orientierung sucht und erstmal herausfindet, was passt denn für mich. Jedenfalls war ich dann, genau, ich habe dann Wirtschaftsingenieurwesen studiert, das hat mich aber ja, irgendwie nicht befriedigt ausschließlich. Es war anspruchsvoll, sehr anspruchsvolles Studium, war so ein richtiges Siebstudium, ne, wo man im Vor- Diplom alle rausgesiebt hat, die nicht gut genug waren. Ich habe es aber geschafft und habe mich dann parallel aber schnell so in außeruniversitären Engagements verloren, hätte ich fast gesagt. Und das war so ein erster kleiner Ausbruch in meine eigene Welt, wo ich das Gefühl hatte, ich kann jetzt hier was ganz Eigenes gestalten. Das war so ein richtiger Sandkasten, wo ich auch zum ersten Mal führen durfte, wenn du so willst, weil das, ich war dann zum Beispiel Studentschaft, Vorstand des Verbandes Deutscher Wirtschaftsingenieure mit immerhin, ich glaube, 2700 Studenten waren es damals. Und danach war ich 2 Jahre beim Bund und habe dann irgendwie angefangen zu arbeiten und immer noch so stark geprägt von diesem klassischen Bild, irgendwie nach oben arbeiten, Karriere machen.
Karriere.
Genau, Karriere. Du bist gut, wenn du sozusagen irgendwann dann CEO bist oder so, ne? Guter Manager, gut bezahlter Manager, so die Norm erfüllen. Aber das hat immer so in mir quasi es gab immer so einen Widerspruch zwischen zwei Interessen bei mir, nämlich einmal auszubrechen aus diesem Ganzen und auf der anderen Seite eben dazu zu gehören und die Erwartungen zu erfüllen. Das prägt mich stark und ich glaube, das hat diese Lust am Hinterfragen extrem geprägt und die hat dann auch in den letzten Jahren immer mehr den Vorzug bekommen. Also ich quasi immer stärker freigeschwommen, würde ich mal sagen. Und glaube auch, dass das eins meiner größten Ziele immer war, mich irgendwie so frei zu schwimmen, dass ich sagen kann, ich führe ein freies Leben und fühle mich nicht eingekerkert von Erwartungen oder Konventionen, die für mich keinen Sinn machen.
Dieses Eigenverantwortliche, da geht es ja auch bei Intrinsify darum, selbstbestimmt zu leben und zu arbeiten, bis hin zur Gründung und eigenen Projekten und Verantwortung. Glaubst du, das ist auch eine Typfrage, ob einem das liegt oder liegt das in jedem drin und muss nur aktiviert werden?
Ich glaube, dass jeder geborener Unternehmer oder Unternehmerin ist. Also, dass die Anlage hat, grundsätzlich, ne, was in die Welt zu bringen. Darum geht es ja letztendlich beim Unternehmertum. Ich glaube aber, dass uns das halt mit Zuckerbrot und Peitsche ausgetrieben wird. Und das beginnt im Kindergarten, geht über die Schule und je nach Elternhaus passiert das auch in der Erziehung. Und irgendwann ist da nicht mehr viel davon übrig. Also ich stelle mir das immer vor wie so eine Anreiz-Abrichtungskurve. Ne? Wir werden immer mehr Anreizen ausgesetzt, die uns abrichten sollen auf Normerfüllung. Und ich glaube, der Ausbruch aus der Norm ist deutlich schwerer als der Ausbruch aus der Not. Also wenn man in der Norm ist, dann lebt es sich ja auch irgendwie ganz angenehm. Ne? Dann lebt man ja so wie alle. Mhm. Und das zu hinterfragen ist viel schwieriger als für Menschen, die, was heißt viel schwieriger? Also ich will jetzt nicht die Leistungen von Menschen, die aus tiefer Not zu großem Erfolg gekommen sind, irgendwie schmälern. Aber ich glaube, wenn man in so einer richtigen Notsituation ist, dann ist es quasi alternativlos, dass man was tun muss. Und es wundert mich nicht, dass viele sehr erfolgreiche Unternehmer Menschen sind, die aus der tiefen Scheiße kommen sozusagen. Weil aus der Norm heraus ist es, glaube ich, gar nicht so einfach, sich frei zu schwimmen. Und das wäre meine Antwort darauf. Also ich glaube, jeder hat die Anlage, aber es wird uns abtrainiert über die Zeit. Und das kann ich über mich auf jeden Fall auch sagen. Es wurde mir abtrainiert und ich musste es mir sehr, sehr, sehr mühsam zurückerobern. Nicht immer von dem Urteil anderer abhängig zu sein.
In den USA gibt es ja eine andere Mentalität als in Deutschland zum Beispiel. Da geht es ja oft eher darum, probier mal was aus, fall auf die Schnauze, steh wieder auf. Und dann gibt es natürlich auch nicht diese soziale Absicherung wie bei uns. Insofern vielleicht auch hier und da eher die Not, aus der man dann auch was ausprobiert. Geht es uns da manchmal zu gut?
Ich glaube ja. Ich glaube ja, weil soziale Absicherung heißt ja auch immer, dass man andere damit implizit verpflichtet oder von ihnen erwartet, dass sie einen mittragen. Und das ist keine freiwillige Solidarität, sondern das ist erzwungene Solidarität. Also sprich keine Solidarität mehr. Deswegen, das hört man jetzt vielleicht schon raus, bin ich auch tendenziell jemand, der nicht nur für persönliche Freiheit bin, sondern auch für gesellschaftliche Freiheit und freie Marktwirtschaft zum Beispiel und Ähnliches.
Wie ging es dann bei dir weiter?
Ich bin auf eine seltsam interessante Art und Weise dann zum Berater geworden, indem ich in dieser kleinen, heute würde man wahrscheinlich sagen, Boutique-Beratung angefangen habe zu arbeiten.
Das ist ja gerade der Begriff.
Das ist der Begriff, genau. Also es war wirklich ein tolles kleines Unternehmen. Das hatte zu dem Zeitpunkt, glaube ich, knapp 30 Mitarbeiter oder ein bisschen weniger. Und da hatte ich Glück, früh viel Verantwortung zu bekommen und eigentlich zu viel Verantwortung zu bekommen. Also ich habe dann schnell so ein Imposter-Syndrom gehabt, weil ich also mich bei Kunden wirklich gefühlt habe wie so ein Hochstapler, der jetzt irgendwie mit, wie alt war ich da, 26 oder so, oder 25, 26 glaube ich war ich. Ich hatte hier mein Studium noch nicht mal vollständig abgeschlossen und sollte dann mit Geschäftsführern halt über ihre Unternehmen sprechen.
Und war das dann so ein Fake it till you make it?
Das war eine Facette, aber ich habe darunter echt gelitten, weil ich dachte, das ist auch nicht richtig. Ne? Also eigentlich bin ich hier nicht, gehöre ich hier noch nicht hin. Und es hatte trotzdem natürlich, also ich bin über den Schmerz gewachsen und ich glaube, das war insofern für meine Entwicklung auch gut, weil ich halt sehr früh, sehr oft richtig übel auf die Schnauze gefallen bin. Und da das kombiniert mit diesem Bedürfnis, anerkannt zu werden, hat ein extremes Lernbedürfnis ausgelöst und so eine richtig hohe Lerngeschwindigkeit, was das alles angeht. Und dann habe ich trotzdem aber irgendwann die Schnauze voll gehabt und bin um es nur kurz auszuführen, ich hatte eh einen Deal mit meinem Chef, dass ich mal reisen gehen würde. Und dann bin ich auf eine Reise gegangen für 8 Monate, so Russland, Asien. Und als ich wiedergekommen bin, hatte ich nicht nur meine neue Freundin kennengelernt und jetzige Frau, sondern ich bin dann auch, ich hatte so quasi diese echte Freiheit mal so wirklich schnuppern können. Also prototypisch quasi, ne? Fast schon so idiotisch romantisch, wie ich dann also irgendwie so den Sinn des Lebens hinterfragt habe und diese ganzen Sachen, die dann passieren können.
Hast du da unterwegs auch gearbeitet oder komplett?
Kaum. Eigentlich nicht, nein. De facto nicht, nein. Es stand mal die Idee im Raum, dass ich womöglich eine Südostasien-Gesellschaft aufbauen könnte. Das war aber auch eher Ausdruck von Größenwahnsinn als eine realistische Perspektive im Nachhinein betrachtet. Und dann, das waren die wenigen Momente, wo ich ein bisschen gearbeitet habe, als ich sozusagen darüber nachgedacht habe oder mal die Fühler ausgestreckt habe. Und als ich zurückgekommen bin, ist mir sind zwei blöde Sachen passiert. Zum einen war das Krise. Also ich bin 2009 gereist und war 2010 wieder da. Und das waren noch so die letzten Ausläufer der Krise. Und obwohl es dem Unternehmen so langsam wieder besser ging und wir wieder Aufträge bekommen haben, steckten wir noch in solchen Zertifizierungskisten drin, wo wir also Ausbildungen und Schulungen und so Pseudomandate gemacht haben bei Kunden, die eigentlich nur dadurch zustande kamen, weil man damit eben als Arbeitgeber die Leute weiterbilden konnte und ein bisschen auf Fördergelder zurückgreifen konnte. Und das war natürlich das waren halt Gefälligkeitsprojekte und weil die keinen wirklichen Unterschied gemacht haben, hat das sehr frustriert. Und dazu kam dann eben diese just neu geschnüffelte Freiheit, die ich da empfunden habe beim Reisen. Und da habe ich gesagt, das passt alles nicht, ich muss hier weg. Und dann habe ich gekündigt. Und dann brach auch vieles zusammen bei mir. Ich habe irgendwie dieses ganze Gerüst dieser idealisierten, karriereorientierten, berechenbaren Welt, auf deren Kurs ich mich eigentlich befand und die eigentlich relativ zielstrebig dazu hätte führen können, dass ich dann irgendwie vielleicht mal irgendwann so eine Geschäftsführerrolle da in diesem Laden bekomme und dann von da aus dann den nächsten Schritt und so weiter. Das alles stand plötzlich irgendwie zur Disposition und hat dazu geführt, dass ich dann so grundsätzliche Fragen gestellt habe, wie muss Arbeit nicht viel mehr Sinn machen und auch so das Leid, das ich in vielen Unternehmen kennengelernt habe als Berater, hat mich dann dazu verführt, die Frage zu stellen, ist das nicht viel, viel zu unmenschlich hier alles? Ne? Ist das, die ganze Arbeitswelt ist doch nicht human, da muss man doch was dran ändern. Und dann habe ich auch noch Unternehmen kennengelernt irgendwie, die so glänzen wie Semco war damals immer so das Vorzeigebeispiel aus Brasilien oder DM-Drogeriemarkt oder sowas. Und dann habe ich gesagt, ja, so müssten doch viel mehr Unternehmen sein. Es müsste doch eigentlich viel menschlicher zugehen in unserer Wirtschaft. Und dann habe ich aus diesem Frust und dieser Naivität aber auch heraus, habe ich dann Intrinsify gegründet und wollte, habe dann mein...
Erzähl mal, wie du auf den Namen kamst.
Wir haben so einen Gründungsworkshop gemacht. Das ist echt eine lustige Story eigentlich. Wir waren in einem kleinen Örtchen im Harz und wir waren damals der Lars, mit dem ich ja das Unternehmen in gleichen Teilen halte.
Der, schöne Grüße nach Barcelona, ja.
Richtig aus. Der übrigens früher mein Chef war. Also der war quasi einer der beiden Geschäftsführer dieser Beratungsgesellschaft.
Dem du gekündigt hast.
Richtig, genau.
Sehr gut.
Und dann waren dabei, das heißt, er war auch am Anfang tendenziell eher noch so ein bisschen ein Mentor oder so einen, der ist 11 Jahre älter, der Lars, und hatte mir so ein bisschen über die Schulter geschaut bei meinen Gedanken. Und das hat sich dann immer mehr entwickelt zu einer echten Geschäftspartnerschaft und Freundschaft. Anyway, auf jeden Fall waren wir dann in diesem Harzer Örtchen und hatten 3 andere Leute eingeladen, die wir schätzen, um über Intrinsify nachzudenken. Das war irgendwie Anfang Januar 2011. Und dann haben wir einen Namensworkshop gemacht. Einfach quasi so ein paar Begriffe aufgeschrieben, wie intrinsische Motivation und dann auch auf Englisch, um mal zu gucken, was passiert.
Also ihr hattet schon den Plan, was zu gründen?
Ja.
So habt ihr nur noch den Namen gesucht?
Genau. Und die Idee?
Und der Plan war, also ich will ja gar nicht das Wort Beratung in den Mund nehmen.
Nee, war auch gar nicht. Nee, die ursprüngliche Idee war ganz anders. Die ursprüngliche Idee war, wir spüren Unternehmen auf, die schon viel fortschrittlicher sind und matchen die mit Talenten. Das sollte also so eine irgendwie leicht umgekehrte Personalvermittlung sein. Mhm. Im Nachhinein kann ich sagen, dass das unglaublich naiv war, weil wir halt weder Ahnung von Personalvermittlung hatten, noch hatten wir ein Netzwerk von Talenten, noch kannten wir Unternehmen, die anders sind, außer die einschlägigen, die alle kannten.
Aber es gab genug Leute, die solche Unternehmen zumindest gesucht haben.
Genau. Also das konnte nicht funktionieren. Ne? Wir hatten von Tuten und Blasen keine Ahnung. Aber wir waren von der Idee überzeugt und haben dann in diesem Ort, in dieser Hütte, einen Namensworkshop gemacht. Und dann stand da irgendwie sowas wie Intrinsic Motivation. Hm. Und dann stand da sowas wie Satisfaction. Und irgendwann entstand dieser Satz, Intrinsic Motivation Satisfies Me. Und da haben wir das verkürzt zu Intrinsify Me. Und irgendwann 2015, 2016 oder so haben wir das Me noch verloren. Und dann ist Intrinsify übergeblieben.
Das ist die Geschichte. Das ist ja auch so Start-upig, finde ich, so wie Spotify und so, ne?
Das Lustige ist, das war, bevor das alles kam. Glaube ich zumindest.
Vielleicht also, hat Spotify das ja bei euch gesehen.
Ja, das sicherlich nicht, aber diese ganzen Fies, ich glaube, das kam ja später. Oder bilde ich mir das ein? Das ist meist 10 Jahre her.
Gibt es jetzt auch mittlerweile nicht mehr, so wie diese ganzen O's. Ich hatte gerade, bevor wir gesprochen haben, einen Workshop mit einem Rostocker Startup, die heißen Copango. Es gab auch diese O-Zeit.
Stimmt. Ja, richtig. Ne? Stimmt. Richtig. Ja, das, genau, so entstand der Name. Und das, um die Geschichte gerade noch abzuschließen, wir sind dann rausgefahren aus dem Ort und wir hatten uns vorher nie die Frage gestellt, wo das ist. Ne? Wir haben halt Google Maps angemacht, losgefahren, die Hütte da eingecheckt, fertig. Als wir rausgefahren sind, haben wir uns nochmal umgedreht und auf das Ortseingangsschild geguckt und der Ort hieß Freiheit. Das Perfekt. War irgendwie in dem Moment natürlich ein ganz besonderes Gefühl, das dann da entstand. Auch wenn es natürlich totaler Zufall war, aber genau.
Und, wie man das dann macht, wenn man so einen Namensworkshop macht, man checkt erstmal die ganzen Domains, geht das überhaupt noch?
Genau, das haben wir gemacht, richtig. Und dann waren wir begeistert von dem Namen und haben den, und wie gesagt, irgendwann, wir hatten dann Intrinsify.me, ne? Das heißt, das ist eine Montenegro-Endung, das hat uns auch durchaus Probleme bereitet, weil dann viele E-Mails nicht durchgingen. Und irgendwann haben wir das MI einfach gedroppt und jetzt heißt es nur noch Intrinsify.
Und ihr wolltet ja sicherlich dann auch euch selber auch anders organisieren als Unternehmen, die du kennengelernt hattest. Was habt ihr euch da vorgenommen? Auch wie wolltet ihr arbeiten?
Das ist insofern eine interessante Frage, weil wir uns irgendwann kurz nach diesem Workshop die Frage gestellt haben, könnte man sich auch selbst irgendwie total prototypisch organisieren, ganz anders? Und das war auch noch, wie gesagt, eine sehr naive Phase. Also müssen wir auch unbedingt noch darauf zurückkommen, weil ich das einordnen will. Und diese irgendwann saß ich, weiß noch, ich saß in der U-Bahn, damals habe ich in London gelebt. Das war so 2011, 2012 oder so. Und da bin ich dann in der U-Bahn gesessen und habe das Buch gelesen, As One. Das ist mehr oder weniger eine Studie eigentlich, die so 8 archetypische Organisationsmodelle versucht zu beschreiben. Und ne, vom Militärischen bis zum Vereinsähnlichen und was es so für Zwischentöne gibt und worauf es jeweils ankommt und was so den Unterschied macht. Und ich bin irgendwie dann auf diese Idee gekommen, man könnte doch Intrinsify wie so eine Open-Source-Organisation bauen, wo also irgendwie Kunden und Mitarbeiter alles miteinander verwischt, ne, und irgendwie alle mitwirken bei der Entstehung. Und deswegen haben wir uns dann wir wussten nicht genau, was das bedeutet, aber wir fanden das irgendwie attraktiv dann. Und dann haben wir sehr früh Leute eingeladen, irgendwie dabei zu sein bei der Entstehung von Intrinsify. So als Ausdruck dieser zukunftsgewandten Organisationsform. Und deswegen ist aus Intrinsify, nie damals noch, ganz schnell ein Netzwerk geworden. Und vor allen Dingen auch eine sehr ideologisch angehauchte Gruppe, die eben die Welt verändern wollte. Also das hatte schon Greenpeace-Charakterzüge. Und das hat insofern Spaß gemacht, weil man das Gefühl hatte, man ist da mit anderen in einem Boot und man kämpft gegen den Feind, den Taylorismus, ne, das Böse. Und auf der anderen Seite, und das hat natürlich auch dazu geführt, dass wir schnell ziemlich bekannt geworden sind, weil es gerade zu einer günstigen Zeit kam. Also dann fing das irgendwie, New Work war dann damals noch kein Begriff, aber es gab schon, ne, die agile Szene gab es und es gab irgendwie Leute, die sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben, und ich glaube, wir waren da einfach total zufällig zur richtigen Zeit am richtigen Ort, und dann ist das schnell gewachsen und es hat sich irgendwie rumgesprochen, da gibt es irgendwie so eine Community, die beschäftigt sich irgendwie mit der Humanisierung der Arbeitswelt.
Diese Entstehung des New Work, naja, Hypes, ich weiß nicht, ob es Hypes ist, aber gepusht durch die Medien, speziell in Deutschland, interessanterweise ja wirklich speziell in Deutschland. Ja. Wie hast du das erlebt? Weil du ja gerade sagst, es kam dann auch so dazu. Wie ist das eigentlich aus deiner Sicht gekommen, dass das so aufgegriffen wurde, was der Friedrich Bergmann schon vor vielen, vielen Jahren davor ja, worüber er nachgedacht hat, das wurde ja dann nochmal aufgegriffen. Hat es aus deiner Sicht mit der Digitalisierung zu tun, über die auch immer mehr berichtet wurde?
Ist ja immer saugefährlich, nachträglich irgendwelche Kausalitäten zu erzeugen. Ne? Ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist von der Zeit her günstig gewesen, weil es so eine große Not gab und weil man irgendwie dieses Humanisierungsbedürfnis, ne, das war sicherlich bei vielen da und bei vielen zu spüren. Und über die Jahre, würde ich mal sagen, Jahrzehnte muss man eigentlich sagen, ist halt diese Spannung zwischen den zunehmenden, der zunehmenden Marktdynamik und der Sättigung der Märkte und der Deregulierung der letzten Branchen auf eine gleichbleibende oder vielleicht sogar noch zunehmende traditionelle Organisationsweise gestoßen. Und weil die so schlecht zueinander passen, führt das halt zu viel Frust und Selbstbeschäftigung im Unternehmen, weil man die ganze Zeit das Gefühl hat, man arbeitet nur für den bürokratischen Apparat und nicht für den eigentlichen Kunden und für das Bedürfnis am Markt. Und deswegen ist diese Widersprüchlichkeit der externen und der internen Ansprüche hat tendenziell über die Jahre zugenommen. Und dass das irgendwann mal wie so ein Vulkan ausbrechen würde und Leute sagen, so geht's doch nicht mehr, ohne das Problem eigentlich benennen zu können, aber das Leid wird immer stärker, da müssen wir was gegen tun. Und ich vermute mal, dass, ne, irgendwann ist dann sozusagen der Knoten geplatzt und Friedrich Bergmann konnte zur richtigen Zeit aus der Schublade gezogen werden und zack, war das Thema groß. Also, so schnell ging es ja auch nicht, aber.
Die Deutschen mögen ja auch gerne dann diese Figuren, ne, die, ich will gar nicht sagen, die großen Überfiguren, aber so diese Köpfe, die dann irgendwie für dieses Thema stehen und die man dann immer noch mal aus der Schublade zieht und interviewt und nach Hamburg auf Konferenzen einlädt.
Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ist das was?
Es gibt ja bei Working Out Loud auch John Stepper, den man immer wieder gerne. Ich habe so den Eindruck, dass.
Oder ist das wirklich?
Vielleicht ist das auch immer so.
Habe ich auch noch nicht drüber nachgedacht. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ja, kann sein.
Aber ihr habt ja auch bei Intrinsify den Begriff, und es gab ja auch dann eine New Work-Bewegung, Habt ihr ja auch immer sehr kritisch gesehen und hinterfragt. Was hat euch dabei besonders gestört?
Nicht immer, ne? Also das ist, glaube ich, eine wesentliche Wendung in der ganzen Intrinsify-Geschichte. Es ist die wesentliche Wendung in der Intrinsify-Geschichte, die auch viel mit mir persönlich zu tun hat, weil ich halt durch die extrem intensive Beschäftigung mit vielen Unternehmen, in denen dieses Leid zu spüren war, zunächst mal eben diesen unbedingten Humanisierungswunsch hatte. Also die Gleichung im Kopf war, die Welt ist nicht human, die Arbeitswelt ist nicht human, daran müssen wir was ändern. Also Mensch wieder in den Mittelpunkt stellen, Gefühle berücksichtigen, Familienumstände berücksichtigen, Ausgleichsbedürfnisse berücksichtigen, Selbstverwirklichungsbedürfnisse berücksichtigen. Also Mensch in den Mittelpunkt und Problem gelöst. Und auf dieser Welle bin ich halt am Anfang mit Intrinsify geritten. Sind wir alle geritten. Und als ich dann das große Glück hatte, mich intensiver mit theoretischen Denkgrundlagen zu beschäftigen zu können, insbesondere, das kriegt man glaube ich mit, bin ich stark geprägt von dieser Luhmannschen, also von Niklas Luhmann entwickelten neuen Systemtheorie.
Ich hatte mal Soziologie studiert, aber ich habe ihn damals nicht wirklich richtig verstanden, muss ich zugeben.
Das hätte ich sicherlich auch nicht. Das sagen alle, die den mal im Studium hatten. Man braucht ein Problem, damit Luhmann sich überhaupt. Also ich sage immer, wenn man kein Problem hat, dann mutet man sich Luhmann nicht zu, weil es so lange dauert, bis man da irgendwie Nutzen rauszieht. Und da muss die Not schon groß sein. Und die Not war bei mir groß. Und diese Luhmannsche Systemtheorie hat plötzlich befreiende, entlastende Momente beinhaltet, wo ich gemerkt habe, okay, sowas, ne? Also die Systemtheorie kriegt man ja jetzt nicht in so einen Podcast gequetscht, aber eine der Kernessenzen ist ja, dass Systeme gar nicht aus Menschen bestehen, sondern aus Kommunikationsoperationen. Und ich vergleiche das mal ganz gerne mit Spielen, mit Brettspielen. Wenn du ein Brettspiel spielst oder kaufst, dann sind da keine Spieler drin, aber die brauchst du natürlich. Die Spieler müssen da sein, damit man spielen kann. Aber das Spiel bringt seine eigenen Regeln mit, bringt seine eigene Logik mit. Und wenn man das Verhalten von Spielern auf einem Spielfeld verstehen will, ist es viel klüger, sich das Spiel anzuschauen und zu ergründen, warum es sinnvoll ist, sich so zu verhalten. Also zum Beispiel bei Monopoly ein kapitalistisches, egoistisches Schwein zu sein und bei anderen Spielen eben andere Verhaltensweisen zu zeigen, als dem Einzelnen auf die Schliche zu kommen, ne? Weil die Motive des Einzelnen eine untergeordnete Rolle spielen. Und so ist es in Unternehmen tendenziell auch. Und das hat mich eben zunehmend, je mehr ich mich damit beschäftigt habe, zu der Erkenntnis geführt, dass wir einen absoluten Kardinalfehler begehen in dieser ganzen New Work-Bewegung. Und ich war Teil davon. Und dieser Kardinalfehler ist, dass wir davon ausgehen, dass dieses Leid, diese inhumanen Arbeitsbedingungen daher rühren, dass sie irgendwie willentlich hergestellt werden. Ne? Also wenn man sagt, die Welt ist nicht human, die Arbeitswelt ist nicht human, und dann als direkte Adresse, als direkten unmittelbaren Versuch des Wirkens diese Inhumanität adressiert, dann geht man ja implizit davon aus, die wollte auch ursprünglich mal jemand herstellen. Also die ist
Herr Taylor.
Ja, genau, der Taylor ist der Böse, der wollte das ja so. Und das ist auch interessant übrigens, wenn man sich mit Taylor, ich weiß nicht, hast du den mal gelesen, original?
Nee, ich habe ihn selber nicht gelesen. Ich kenne es nur aus Artikeln, Berichten, Podcasts und Co.
Es lohnt sich, ne? Also der Taylor war ein sehr sozialer Mensch und ist hochgradig missinterpretiert worden. Und natürlich ist der ganze Taylorismus ihm zugeschrieben worden. Und es lässt sich auch in vielen Belangen ihn zuschreiben. Aber Taylor hat damals zu Gehaltserhöhungen von 100% beigetragen. Der hat Menschen mehr Freiheit geschenkt, der hat und so weiter. Also anyway,
Und er hat für Klarheit gesorgt, oder? Es war dann auch klar, wer macht hier eigentlich tatsächlich was?
Richtig.
Das nervt ja auch in den Organisationen. Wer entscheidet hier was, bis wohin geht das und so weiter.
Ja, genau. Er hat viel Entlastung gebracht. Und Unternehmen, also Kapitalgeber, Mitarbeiter und die Gesellschaft besser gestellt. Bei den Unternehmen, wo er wirklich einen Durchbruch erzielt hat mit seinen Theorien. Insofern ist Taylor eigentlich auf unserer Seite, könnte man sagen. Irrsinnigerweise. Denn die Frage, die er sich gestellt hat, und jetzt komme ich zum entscheidenden Punkt, ist, woher kommt das Leid eigentlich? Und das Leid heute rührt daher, dass diese, habe ich eben schon mal angerissen, dass die hohe Marktdynamik auf eine konventionelle Organisationstradition trifft. Und diese konventionelle Organisationstradition ist geprägt von der Überzeugung, dass man alles messen, alles steuern, alles kontrollieren, alles diktieren, alles objektivieren könnte. Und weil man das ständig versucht, also immer mehr von diesem Gleichen bemüht, gibt es immer mehr interne Referenzen im Unternehmen, immer mehr Formulare, die ausgefüllt werden müssen, immer mehr IT-Systeme, die dem Überblick dienen sollen, immer mehr Reportings, immer mehr Checklisten, immer mehr Prozessanweisungen, immer dickere Handbücher. Und all das führt dazu, dass Leute immer weniger Zeit haben für die eigentliche Arbeit. Und das führt zum Lebensunglück oder zum Arbeitsunglück zunächst mal, weil man eben gar keine Zeit findet, das zu tun, wo man sich wirksam, wichtig und relevant fühlt. Ne? Nämlich immer dann, wenn ich den Eindruck habe, ich trage zu etwas bei, das den eigentlichen Sinn der Sache fördert. Und der eigentliche Sinn der Sache ist ja, wir sorgen dafür, dass es Kunden besser geht, dass die gute Produkte haben, qualitativ hochwertige, günstige, in möglichst kürzester Zeit und so weiter. Und alles, wo ich spüre, das, was ich jetzt gerade tue mit meinen Kollegen, trägt dazu nicht bei, ist ein kleines Tröpfchen auf das Fass der Unzufriedenheit. Und irgendwann ist das Fass halt am Überlaufen. Ein bisschen halten wir alle aus, aber wenn das so viel wird und wenn ich 80% oder noch mehr meiner Zeit damit zubringe, der Bürokratie zu dienen, dann werde ich unglücklich. Und das ist für mich die Erklärung, warum die Arbeitswelt als so inhuman wahrgenommen wird. Und das ist gar nicht so einfach, das auf den ersten Blick zu sehen, was das bedeutet in der Konsequenz. Weil das bedeutet, dass man zugunsten der Wertschöpfung, das ist ja das auf den ersten Blick kontraintuitive, zugunsten der Wertschöpfung organisatorische Veränderungen vornehmen muss. Und der Kollateralnutzen davon ist ein zunehmendes Arbeitsglück. Und das beweist die Praxis und man kann sich aus der Theorie ableiten. Es gibt tolle Beispiele, wo man sieht, wenn die Wertschöpfung im Vordergrund steht, wenn der Existenzgrund des Unternehmens im Vordergrund steht, die eigentliche Existenzberechtigung des Unternehmens im Vordergrund steht und man sich systematisch die Frage stellt, wie erhöhen wir die Wahrscheinlichkeit, dass viel gearbeitet wird und wenig Beschäftigung stattfindet, dann steigt das Arbeitsglück und die Kultur wird als angenehmer empfunden. Und das haben leider viele Anhänger der New Work-Bewegung nicht verstanden, genauso wie ich es nicht verstanden habe lange Zeit.
Und das Thema Kultur interessiert mich ja auch sehr, darüber hast du ja auch gerade geschrieben, da denken ja viele gerade drüber nach, angefangen bei den berühmten Obstkörben und dem Kickertisch, bis hin zu Regeln, die man wirklich mal überdenkt und anfasst. Was glaubst du denn, was sind so die großen Missverständnisse beim Thema Unternehmenskultur und auch Kulturentwicklung?
Das größte Missverständnis ist meiner Überzeugung nach, dass Kultur etwas sei, was wir aktiv und unmittelbar gestalten könnten. Also die intuitive Einstellung zu dem Thema Kultur ist ja, dass wir die Autoren der Kultur wären. Also wenn
das Spiegelbild, ne?
Genau, wenn wir beide jetzt zum Beispiel irgendwie eine Freundschaft unterhalten würden und uns lange kennen würden und wir merken, das funktioniert irgendwie nicht so richtig, wir verstehen uns nicht mehr so gut, dann ist die irrige Annahme, wenn wir uns vornehmen, uns zum Beispiel wieder mehr zu vertrauen oder uns vornehmen, uns mehr zuzuhören oder ähnliches, dass das dann auch das Ergebnis, das kulturell beobachtbare Ergebnis wäre. Der Denkfehler ist, dass, und was, der, um noch eine Ebene tiefer zu gehen, der Kern dieses Denkfehlers besteht darin, dass man meint, dass die Mitteilung das gleiche wie die Kommunikation sei. Das ist wahrscheinlich erklärungsbedürftig. Also wenn ich was sage oder wenn ich handle, dann ist das ja in meinem Zugriff. Ich kann mich entscheiden, was ich sage und ich kann mich entscheiden, wie ich mich verhalte. Aber die Bedeutung, die dem beigemessen wird, die wird vom Kontext erzeugt. Also das Beispiel, das ich immer mache, ist, ich kann mich auf eine Parkbank setzen. Entschuldigung, jetzt habe ich die ganze Geschichte im Vorhinein versaut. Ich wollte sagen, ich kann mich nackt auf eine Bank setzen und wenn ich auf einer Parkbank sitze, dann führt das zu Empörung und wenn ich in der Sauna sitze, führt das zu nix, ne? Zu Befriedigung von Erwartungen. Das heißt, es macht einen Unterschied, in welcher Umgebung eine Mitteilung abgesetzt wird. Das Nacktsetzen auf eine Bank ist haargenau die gleiche Mitteilung. Genauso wie ich einen 100-Euro-Schein auf den Tisch legen kann. Das ist genau die gleiche Mitteilung, aber es hängt davon ab, ob ich diesen 100-Euro-Schein in einem Gerichtssaal auf den Tisch lege oder an der Tankstelle oder im Taxi oder bei Freunden, wenn jemand Geburtstag hat. Das hat eine gigantische Auswirkung. Und wir sind nicht die Autoren der Bedeutung, die einer Mitteilung beigemessen wird. Deswegen entwickelt sich Kultur emergent. Also Kultur entsteht aus sich selbst heraus, sagt der Systemtheoretiker. Sie ist selbstreferenziell. Und wir handeln die ganze Zeit immer in Erwartungen von Erwartungen von Erwartungen. Ne? Wenn ich dir misstrauen sollte, angenommen, du Gabriel bist jemand, den, ne, ich misstraue dir. Und jetzt haben wir uns gemeinsam vorgenommen, komm, wir vertrauen uns mal mehr. Und du kommst am nächsten Tag auf mich zu und machst eine symbolische Geste. Woher weiß ich denn jetzt, dass die authentisch ist? Ne? Ist das jetzt, bist du jetzt wirklich irgendwie gerade dabei? Also sind das deine echten Gefühle? Willst du mir mehr vertrauen? Willst du mir mehr zuhören? Willst du was auch immer? Oder machst du das gerade, weil wir gestern drüber gesprochen haben? Also willst du diesem kulturellen Anspruch gerecht werden? Und deswegen führt das dazu, in Organisationen noch viel, viel mehr als in kleineren Systemen, dass das tendenziell eher noch zu Zynismus und zu einer Verschlimmerung der Situation führt. Weil alle sehen diese Werte auf die Wand geschrieben, die oft im Rahmen von Kulturentwicklungsprogrammen bemüht werden. Und man sagt, das ist scheiße, das sind wir doch gar nicht. Ne? Und die Diskrepanz wird größer und nicht kleiner. Und der Frust wird größer und nicht kleiner. Und das Ergebnis ist Zynismus. Und das ist, Kultur wird halt missverstanden, weil man immer glaubt, Kultur wäre ein Gestaltungsgegenstand. Aber das ist es nicht. Kultur ist der Schatten oder das Gedächtnis einer Organisation und spiegelt halt wieder, was so über die Jahre passiert ist und ist natürlich eine Referenz fürs Handeln. Also es macht natürlich einen Unterschied, welche Kultur ich habe. Ich will überhaupt nicht den Einfluss von der Kultur negieren, bloß diese Autorenschaft, die uns zugesprochen wird, intuitiv bezüglich der Kultur. Das ist man muss eigentlich schon fast sagen, naive Vorstellung und das hat eben was mit dieser Zirkularität zu tun, in die wir da hineinhandeln.
Das, ja. Viele Unternehmen beschäftigen sich ja immerhin schon mit dem Thema Kultur und Kulturwandel. Wie kommen wir zu einer offeneren, vernetzteren Organisation? Wie schaffen wir mehr Austausch für neue Ideen? Da gibt es dann auch Duzen-Programme, die eingeführt werden, in der Hoffnung, jetzt geht das von oben nach unten runter. Also ist doch immer noch auch viel Top-Down, sehr viel Change-Management. Im traditionellen Sinne. Aber es gibt ja auch die berühmten Graswurzelinitiativen, die von unten hochwachsen und auch natürlich das Ziel haben, die Kultur zu verändern. Wie siehst du dieses Thema? Braucht es am Ende die Berührung von beidem, von Graswurzel und von oberster Führungsriege oder wie ändert sich dann was?
Also ich bin kein großer Freund von Graswurzelbewegungen. Als Anhänger dieser Systemtheorie würde ich das so erklären, die Graswurzelbewegungen können, das klingt jetzt erstmal verwirrend und unglaubwürdig wahrscheinlich, aber die können immer nur destruktiv irritieren. Das sieht man ja auch in der Gesellschaft, also du kannst eine Revolution anzählen, ne? Also destruktiv kannst du auf ein System einwirken und dann kann sich natürlich irgendwann ein neues System bilden. Dazu muss es aber erstmal kaputt machen. Aber dann,
also Greta Thunberg?
Vielleicht, genau, zum Beispiel. Das wäre jetzt ein Riesenfass, glaube ich, um das. Aber ja, so könnte man das sagen. Das Problem ist, dass ein System, nochmal zurück zur Ausgangsfrage, wenn Unternehmen sich damit beschäftigen, wie kriegen wir es hin, mehr Austausch zu fördern und mehr Kooperation und ähnliches, dann ist das meiner Meinung nach schon die falsche Frage. Also die bessere Frage wäre, an welcher Stelle ganz konkret leidet denn eigentlich unsere Wertschöpfung? Also unser eigentlicher Zweck, ne? Wo leidet die Aufgabe, das zu tun, wozu wir angetreten sind, nämlich Kundenbedürfnisse zu befriedigen? Und wenn ich dann rausfinde, hier an dieser Stelle, da sehen wir doch, dass unsere Lieferzeiten zu lang sind und die Qualität zu schlecht und die Kunden deswegen unzufrieden und abwandern zum Wettbewerb. Dann gucke ich mir an, welche organisatorischen Rahmenbedingungen, zum Beispiel die Managementinstrumente, die genutzt wird, die Zielsysteme, der Teamaufbau, die Prozessanweisungen und alles, was da so zugehört zu dem ganzen, was ich Führungssystem nenne. Was trägt dazu bei, dass die Arbeit erschwert wird? Also dieses Verhältnis von Beschäftigung zur Arbeit ungünstig ausfällt. Und wenn ich dann da was identifiziere und dann daran arbeite, dann stellt sich die Kultur als Reaktion darauf wie ein Schatten einfach ein. Das heißt, die reagiert darauf. Und wenn ich jetzt an Graswurzelbewegungen denke, dann ist die Frage, wenn es denen irgendwie gelingt, konstruktiv darauf einzuwirken, dass auf der Formalstruktur Veränderungen vorgenommen werden. Super. Na, wenn das gelingen kann, okay. Wenn es als Zwergenaufstand wahrgenommen wird und man dann zuliebe dieser Bewegungen, weil man den Druck verspürt von oben, was Zugeständnisse macht sozusagen, dann führt das nicht selten zu einer Vertiefung der Kluft zwischen Management und Arbeitnehmern. Es ist so ein bisschen wie der Betriebsrat, der sozusagen versucht, für den kleinen Mann was rauszuholen. Und als würde das sozusagen ein Antagonismus sein. Das ist ja auch das, was Taylor versucht hat zu bekämpfen. Also nicht mehr den Antagonismus zwischen dem bösen Management und den guten Mitarbeitern zu sehen oder andersrum, sondern festzustellen, dass beide eigentlich eins sind, nämlich Mitarbeiter, die versuchen, dafür zu sorgen, dass ein System erfolgreich wird und Kundenbedürfnisse befriedigt. Und deswegen sind Graswurzelbewegungen nur bedingt erfolgreich, nämlich dann, wenn sie es irgendwie hinkriegen, dass in der Formalstruktur sinnvolle Veränderungen vorgenommen werden, die direkt auf die Wertschöpfung einzahlen. So wie ich es eben geschrieben habe. Das ist meine Überzeugung. Alles andere führt dann meistens zu Change-Theater. Ne, dann sagt man, gerade in großen Konzernen ist das nicht unüblich, dann sagt das Management, scheiße, dieses WOL ist gerade sowieso so beliebt. Und jetzt bekommt das hier gerade so richtig Dynamik und manche von diesen Mitarbeitern, die dafür stehen, die sind vielleicht sogar auf Twitter total groß oder sonst wo groß. Wir können das jetzt nicht einfach ignorieren. Also schmücken wir uns lieber damit und drehen das irgendwie, wenden das zu unseren Gunsten. Aber dabei
so wie diese Innovation Labs, die sich dann manchmal gehalten werden.
Genau, zum Beispiel. Und was man völlig aus den Augen verliert, und deswegen ist es es ist Ablenkung, es ist eigentlich wieder nur mehr Beschäftigung. Wieder eine neue interne Referenz, die man im Auge behalten muss. Anstatt sich um das zu kümmern, wozu man gemeinsam angetreten ist. Und das ist die große Gefahr, finde ich, dieser ganzen New Work-Szene. Weil wenn sie sich darin verliert, die Bällebäder und die Kickertische sind ja nur so Platzhalter dafür. Die sind, finde ich, berechtigte Platzhalter, weil sie repräsentieren Maßnahmen, die der Sozialhygiene dienen, aber nicht der Wertschöpfungshygiene. Und das ist die Gefahr, und ich spreche ja da viel drüber, und ich weiß, dass das oft missverstanden wird, weil man dann immer den Eindruck bekommt, diese kühle kapitalistische Sicht, die der Poppenborg da vertritt, ne? Immer nur die Wertschöpfung, das Geld.
Der miese Peter.
Genau, aber was bringt denn eine Maßnahme, also ne, warum soll man denn eine Maßnahme verfolgen, die auf der Oberfläche nett aussieht und den Mitarbeitern dienen soll, aber letztlich nur dazu führt, dass das Unternehmen noch mehr Probleme hat als vorher, dann haben ja die Mitarbeiter auch wieder mehr Probleme am Ende. Und ich vergleiche das, vielleicht erlaubst du mir das gerade noch, immer ganz gerne mit einer Fußballmannschaft. Wenn eine Fußballmannschaft die nächste Saison antritt und die ist gut vorbereitet, so im Sinne des Spiels, ne, die ist fit, die sind viel gelaufen, die haben viele Spielzüge eintrainiert, die haben das Gefühl, da sind ein paar gute Spieler an Bord, mit denen kann das was werden. Wir reißen was, dann ist die Stimmung auch gut. Dann macht es Spaß. Warum? Weil man merkt, man trägt zu dem bei, wozu man angetreten ist. Nämlich Fußballspiele zu gewinnen. Wenn da jetzt ein neuer Coach kommt und sagt, ich habe hier eine neue Taktik, ich spiele jetzt mit euch Schach oder ich spiele jetzt mit euch irgendwie psychologische Spiele und wir lernen uns mal alle besser kennen und wir lernen mal unsere tiefsten familiären Abgründe kennen, damit wir uns befreit irgendwie dem Spiel zuwenden können, dann ist das nicht grundsätzlich schlecht. Aber in dem Moment, wo der kollektive Eindruck entsteht, eigentlich profitiert jetzt unser Fußballspiel davon gerade nicht mehr, dann kippt die Stimmung. Dann macht das kurz Spaß, dann hat man kurz das Gefühl, das ist mal was Tolles, hier kümmert sich mal jemand um uns und um unsere Meinung. Aber wenn man dann merkt, dass das Fußballspiel darunter leidet, dann ist das ganz schnell wieder tot. Weil dann weiß man, das ist alles nur Theater. Das ist nur Sozialhygiene. Und genau dieses Phänomen beobachte ich halt bei ganz vielen dieser Maßnahmen. Das ist am Anfang nett und wird diesem modernen, humanen Anspruch gerecht, aber leistet ihm eigentlich einen Bärendienst.
Und wie habt ihr in eurer Erfahrung mit Intrinsify, mit der WorkX und mit euren Diskussionsforen und mit der großen Bühne, die ihr da zur Verfügung stellt, schon spürbar auch für Effekte und Veränderungen sorgen können? Was habt ihr da für Erfahrungen gemacht?
Also was wir eigentlich versuchen, ist, auch wenn das vielleicht ein bisschen überheblich klingt, aber Aufklärungsarbeit zu betreiben mit dem, was wir tun. Ne? Also ich bin dankbar für solche Einladungen wie diese jetzt, weil wenn jetzt eine Hörerin dabei ist, die sagt, stimmt, das macht eigentlich gar keinen Sinn, was wir hier bei uns tun. Also lass uns mal die Kulturentwicklungsprogramme einstampfen, lass uns mal die Wohlfühl-Mitarbeiterbespaßung einstampfen, lass uns mal konzentriert mit der Frage beschäftigen, was brauchen wir eigentlich, um gemeinsam wirksamer arbeiten zu können. Dann habe ich ja irgendwas bewirkt, dann habe ich was verändert. Und das versuchen wir halt einfach so intensiv wie möglich zu betreiben. Und wir haben ja zwei wesentliche Wirkstätten, sag ich mal. Einmal ist es eine Ausbildung, die wir betreiben. Future Leadership Ausbildung nennt sich das. Und zum anderen eben Organisationsberatung. Und wir haben mit diesen beiden Wirkstätten haben wir es halt zum einen hingekriegt, sehr viele Menschen dazu zu inspirieren, anders über die Probleme nachzudenken, die sie bei sich im Unternehmen wahrnehmen. Und dadurch über diesen Hebel, über diesen Multiplikationshebel dazu beitragen können, dass wirklich Managementinstrumente abgeschafft worden sind, ne? Und strukturelle Veränderungen vorgenommen worden sind. Und das sind auch die aller geilsten Rückmeldungen, wenn ich E-Mails bekomme von Leuten, die sagen, manchmal waren die nicht mal in der Ausbildung, ne? Manchmal haben die keinen einzigen Euro bei uns gelassen, ist auch okay, sondern die haben quasi alle Podcasts gehört, alle Blogartikel gelesen, alle Videos geschaut, dann was gemacht, auf die Schnauze gefallen, nochmal genauer hingeguckt, nochmal was gemacht und irgendwann hat es geklappt. Und sagen jetzt, das ist besser bei uns. Das ist, die Wertschöpfung ist besser und die Stimmung ist besser. Und das ist natürlich geil. Und bei den Organisationsberatungsprojekten ist es ähnlich. Wobei ich auf gar keinen Fall behaupten möchte, dass das immer alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Also ich mache jetzt seit 12 Jahren Beratung, inzwischen kaum noch aktiv selber. Und ich glaube es gar nicht, wie oft ich auf die Schnauze gefallen bin und wie viele Projekte ich vor die Wand gefahren habe. Meistens aus Naivität und Machbarkeitsillusionen heraus. Und je mehr Demut ich vor solchen Organisationen bekommen habe, also so im Sinne so einer neugierigen Demut, was passiert da? Warum ist das sinnvoll, was da passiert? Was ist da funktional? Und nicht immer mit diesen modellhaften Rezeptvorschlägen zu kommen und wir müssen einfach agiler machen, agile Methoden einführen, wir müssen, keine Ahnung, die dezentrale Organisation und was, ne? Man verfällt so schnell in eine Verhaltensweise, wo man irgendwie seine Sicht auf die Welt projiziert auf das Unternehmen und dann glaubt, man könnte dem Unternehmen helfen, wenn man die jetzt erzieht zu dem Ansatz, den man selber im Kopf hat. Und seitdem, je mehr ich das abgelegt habe oder wir das abgelegt haben, desto erfolgreicher sind diese Beratungsprojekte. Und immer öfter beobachten wir, dass dann halt signifikante Veränderungen vorgenommen werden können, die helfen. Und gleichzeitig treffen wir auf Strukturen, wo man sich dann wundert und sich rausstellt, der Geschäftsführer, von dem man dachte, der könnte hier ganz viel verändern, entpuppt sich als Marionette des Beirats, auf den hat man keinen Zugriff und schon ist das ganze Ding tot. Und sowas erleben wir natürlich auch. Also wir haben das Glück, eigentlich immer auf C-Level-Ebene mit den relevanten Entscheidern zu arbeiten. Aber das heißt ja dann immer noch nicht, dass man wirklich mit denen arbeitet, die das Zepter in der Hand haben, manchmal zumindest.
Und du schreibst ja auch darüber. Ich habe gelesen, dass du im Juni auch ein neues Buch veröffentlichst.
Mein erstes sogar erst. Ne? Ich habe ja immer noch kein
erstes eigenes Buch. Ja. Kannst du uns da schon eine kleine Preview geben? Worum geht's?
Gerne. Es ist gar nicht so, also das darf ich ja gar nicht sagen. Ich hätte jetzt fast gesagt, es ist nicht so spektakulär. Das Buch heißt Wir führen anders. Und was ich damit tun will, ist genau das, worüber wir gerade sprechen. Ich will Menschen, die sich vielleicht inspiriert durch irgendeinen Beitrag ein wenig dafür interessieren, was ist da los? So, was für eine Bedeutung hat das womöglich für uns? Und so ein allererstes Türchen mal aufmachen wollen. Das ist also nicht das Fachbuch über die tiefen Abgründe der Systemtheorie, sondern das ist eher so ein Door-Opener. Und es ist de facto eine Sammlung der 24 beliebtesten Artikel, die ich in unserem Blog veröffentlicht habe, allerdings bereichert um Kommentare oder Einordnungen oder Veränderungen, weil ich habe über die Jahre auch dazugelernt und ne, manche Sachen, hinter denen stehe ich nicht mehr so, wie ich sie vor ein paar Jahren gesagt habe oder hätte und will damit so ein bisschen auch an dieser Lernreise teilhaben lassen und werde also manche Beiträge dann, nicht alle, aber manche, etwa die Hälfte, kommentieren, erweitern, einordnen und dann gibt es noch so ein Zusatzkapitel. Und wie gesagt, die Hoffnung ist, dieses Buch liegt dann auf dem Tisch, wenn man dann irgendwann mal wieder wenn man irgendwann mal wieder zu Gast sein darf beim Unternehmen, in dem Warteraum, hätte ich fast gesagt, also wenn man irgendwie ein Meeting hat und dann blättert da mal jemand durch und das sind halt relativ kurze Beiträge und man denkt, ach, das ist eine interessante Sichtweise, ne? Das ist halt anders. Wir führen anders, was kann das bedeuten? Und vielleicht dadurch reingezogen wird in das, was viele, die uns besser kennenlernen und die unsere Ausbildung auch durchlaufen, als wirklich eine andere Welt empfinden oder erleben. Und ich will das nicht das soll nicht pathetisch klingen, ne? Aber es eröffnet sich halt ein neuer Blick auf Organisationen und manchmal sogar auf unsere Gesellschaft als Ganzes und die Wirkmechanismen derselben. Und dazu möchte ich beitragen und das soll dieses Buch leisten.
Was fasziniert dich persönlich so an diesem Thema Organisationsentwicklung?
Also wenn ich richtig ehrlich bin, ist es wahrscheinlich, weil ich ja auf das Hinterfragen stehe, ist es wahrscheinlich, ganz ehrlich, wahrscheinlich ist es die Anerkennung, die ich daraus ziehe, durch einen unkonventionellen Blick Wirkung und Anerkennung zu erhalten. Das ist wahrscheinlich der tiefe egoistische Grund für mein Wirken. Ne, weil ich merke halt, das macht einen Unterschied und jeder will einen Unterschied machen im Leben, glaube ich. Wir alle wollen irgendwie Bedeutung haben. Und dass es dann auch noch was Unkonventionelles ist, dass wer mich ein bisschen kennt und Freunde von mir sagen immer, das ist irgendwie auch so ein, der macht komische Sachen. Ne? Der springe morgens in einen eiskalten Pool und wir haben keine Stühle zu Hause und ich esse seltsam und ich.
Bist du ein Eisbader?
Ja, ich bin Eisbader, genau.
Ja, wir sind ja auch Eisbader hier in Rostock.
Ja? Direkt im Meer.
Wir gehen immer freitags in der Ostsee. Geil. Aktuell 3 Grad.
Ja, Eisbaden ist ja jetzt schon Mainstream, ne? Jetzt wo Wim Hof da ist. Ja, und ich, wie ganz am Anfang schon einmal gesagt, ich will mich da jetzt auch nicht irgendwie, vor allen Dingen will ich mich nicht über andere stellen. Ich sage nur, ich hinterfrage gerne und weil ich mich selber so gerne so sehe als ein Mensch, der gerne hinterfragt, ziehe ich natürlich Befriedigung daraus, Wirkung zu erzielen, indem ich etwas hinterfrage und damit dann auch noch einen Unterschied mache. Und das scheint mir mit Intrinsify zunehmend zu gelingen und deswegen mache ich das so gerne und zudem fasziniert mich aus purer Neugier an diesen komplizierten Verflechtungen in den Organisationen interessiert mich einfach diese Welt, mich interessiert das auch gesellschaftlich. Mich interessiert es, dass alle über die Politik schimpfen, was ja schon, das hat ja System. So, und jetzt will ich das System verstehen. Was ist denn der Sinn im Unsinn? So wie ich sage immer, ne, man braucht auch Sportlern das Schwitzen nicht vorwerfen. Das ist Teil des Spiels. Also sollte man Politikern auch nicht den Machthunger vorwerfen. Ist auch Teil des Spiels. Und mich fasziniert dieses Zusammenwirken und die Logik, der Sinn hinter dem, was wir auf der Oberfläche sehen. Und das dann irgendwie so zu verpacken, dass damit irgendwer was anfangen kann und vielleicht bessere Ideen hat, wie er selber im Alltag agiert, das ist, glaube ich, das, woraus ich meine Befriedigung ziehe. Deswegen gibt es dann auch so eine YouTube-Show oder eben solche Artikel. Mhm.
Ja, ihr macht ja einiges auch im Bereich Content. Du hast ja jetzt auch gerade ein neues Format an den Start gebracht, Markup News. Mhm. Also ihr probiert ja schon immer so ein paar Dinge aus und ich finde, ihr bereitet das auch sehr hochwertig auf. Es macht also Spaß, das so zu konsumieren und euch dazu folgen, auch wenn man sich da wirklich manchmal drauf einlassen muss, auf diese Gedankenreisen. Das ist ja nicht unbedingt leichte Kost.
Ja,
es trifft wahrscheinlich. Aber ich finde das ja auch sehr spannend.
Das ist übrigens auch ein Spagat, ne? Für mich, weil, also um das kurz zu kommentieren, ich habe immer diesen Spagat, diese Balance zwischen, ich will das nicht verflachen und will nicht irgendwie irgendeinen oberflächlichen Bullshit von mir geben oder einfach nur solche Statements wie, Kultur kann man nicht verändern, friss oder stirb, sondern ich will natürlich irgendwie substanzielle Begründungen liefern und auf der anderen Seite will ich die Chance erhöhen, dass das der Masse zugänglich ist, dass es also populär genug ist, dass es anschlussfähig ist. Und das ist nicht so einfach. Und dem Lars zum Beispiel gelingt das deutlich besser als mir, finde ich, also meinem Geschäftspartner.
Die Gedankengänge kann ich da auch sehr empfehlen. Genau. Sein Videoformat, auch sehr, sehr humoristisch manchmal. Mhm. Und der hat ja auch dieses Buch mit dem, ich weiß gar nicht mehr genau, wie es heißt, in dem er das Business-Theater beschreibt.
Zurück an die Arbeit, ja.
Ja, genau, mhm. Zurück an die Arbeit, schon ein paar Jahre her. Also das lohnt sich auch, das sollte man mal auschecken. würde dich aber auch gerne nochmal fragen, nimmst du dir Dinge auch vor? Setzt du dir so Ziele für Intrinsify, für dich selber, oder bist du eher derjenige, der von Monat zu Monat guckt?
So eine Mischung aus beidem. Also meine Grundanlage ist eher so eine strukturierte, ja, das stimmt nicht ganz. Die habe ich mir halt anerziehen lassen. Diese geprägt durch das Normgerechte und die Normerwartungen habe ich so eine Strukturseite von mir kennengelernt und auch stark entwickelt. Entschuldigung. Und das führt dazu, dass ich Projekte zum Beispiel sehr systematisch angehe. Jetzt zum Beispiel diese YouTube-Show, da habe ich dann halt auch wirklich in vernünftigen Projektphasen darauf hingearbeitet, habe irgendwie YouTube erstmal versucht zu verstehen, wie das funktioniert. Jetzt mit dem Buch gibt es einen klaren Plan und ich halte meine Deadlines mehr oder weniger gut ein. Und ne, das ist alles schon sehr, also ich bin auch so ein Effizienz-Freak und habe irgendwie auch ein sehr ausgeklügeltes To-Do-System. Und auf der anderen Seite, und das ist wahrscheinlich Ausdruck meiner Neugier und der Lust, immer was Neues auszuprobieren, mache ich auch einfach Sachen, die mir jetzt gerade Spaß machen. Und diese YouTube-Show ist auch tendenziell aus diesem Impuls entstanden. Ich hatte Lust, mal auf was auf Englisch zu machen. Und dann übernimmt quasi wieder so die Vernunft irgendwann und sagt jetzt, wenn du so viel Arbeit reinsteckst, dann machst du halt auch so, dass es ein paar Leute erreicht. Und sonst ist es ja irgendwie vergebene Liebesmühe. Und die Kombination aus den beiden, dass ich also zum einen irgendwie das versuche, recht gut zu organisieren, auf der anderen Seite aber dann immer noch mal was Neues starten möchte, führt tendenziell zu so einer latenten Überforderung, weil ich halt dann irgendwie auf das schon gut effizient organisierte noch obendrauf nochmal ein neues Projekt packe. So ist es zum Beispiel jetzt gerade wieder. Die letzten 3 Wochen waren etwas zu intensiv.
Bist du auch in England unterwegs oder seid ihr mit Intrinsify auch Großbritannien unterwegs?
Nee, gar nicht. Also ich habe durchaus öfter mal Vorträge gehalten im englischsprachigen Raum. Aber wir haben auch als strategische Leitplanke sozusagen den deutschsprachigen Raum ausgegeben. Also wir bemühen uns jetzt nicht aktiv, irgendwie Kunden im Ausland aufzubauen. Diese Show auf Englisch jetzt ist das allererste Mal, dass wir überhaupt Content auf Englisch produzieren. Und wie gesagt, das hat auch viel damit zu tun, dass ich darauf Lust hatte, weil ich halt halber Engländer bin und mich mal darin versuchen wollte, diese komplizierten Zusammenhänge auch mal in Englisch zu beschreiben.
Sagst du den Engländern auch, dass du ein halber Deutscher bist?
Ja. Sag ich. Sag ich schon, ja. Hört man auch, wenn man genau hinhört, habe ich so einen ganz leichten Akzent, glaube ich. Manche denken, ich wäre Südafrikaner und nicht Deutscher. Also ich habe keinen typischen Deutschen.
Du könntest auch Australier sein, so.
Findest du?
Ja. Also nicht von der Sprache her, aber so vom Erscheinungsbild. So,
ja. Wo war ich jetzt gerade? Achso, ja genau, und diese Ergänzung jetzt um diese Show hat jetzt noch keinen großen strategischen Kalkül. So ein bisschen vielleicht schon, dass wir sagen, okay, vielleicht kann das mal irgendwann hinführen. Aber du hast es eben erwähnt, wir legen strategisch viel Wert auf die Content-Arbeit. Die nimmt bei Lars und mir sicherlich 60% unserer Zeit inzwischen ein. Und der Rest ist quasi Geschäftsführung und unternehmerisches Tun. Und ganz, ganz gelegentlich auch mal hier so ein bisschen in einem Beratungsprojekt mitmischen oder bei einem größeren Kundenprojekt, so wie jetzt gerade. Aber im Wesentlichen ist es das. Und das wäre ja ein riesiger Akt, das Ganze jetzt auch nochmal im englischsprachigen Raum aufzubauen. Ja. Das hat uns davor immer quasi zurückgehalten, so im Sinne von Fokussierung. Ne? Hier gibt es noch genug interessantes Feld in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum. Lass uns hierauf fokussieren. Und das hat sich, glaube ich, bis jetzt auch ausgezahlt. Aber man weiß ja nie, wie es anders gewesen wäre.
Ich hatte jetzt kürzlich die Lisa Nölting zu Gast bei mir im Podcast. Die arbeitet bei Xing, jetzt zugehörig zur Holding New Work SE. Mhm. Und da ging es auch nochmal um diesen, Sturm der Entrüstung ist vielleicht zu viel, aber um diesen polarisierenden Move, dass man sich eben New Work SE genannt hat, bis heute übrigens. Also ich habe das dann natürlich geteilt, dass ich sie im Podcast habe und habe dann auch mal so gefragt, natürlich auch bei LinkedIn, wie seht ihr das so? Also dieses Thema New Work, also so sehr das die Leute auch interessiert und auch ein Stück weit polarisiert, ist in England aber kein Thema, oder? Da geht es dann um Future of Work oder wie ist das in England?
Das scheint so ein bisschen der Stempel zu sein, genau. Und es ist interessant, dass du das vorhin auch nochmal gesagt hast. Ich kann es mir so ganz nicht erklären, weil eigentlich ist das Dilemma meiner Beobachtung nach größer. Also ich muss ein bisschen aufpassen mit meinem Urteil, weil ich kenne, glaube, die deutsche Wirtschaft wirklich gut, aber die englische Wirtschaft nicht besonders gut. Also ich verstehe, ich glaube nicht, dass ich die für mich erschlossen habe. Aber mein Eindruck ist, dass es in England eine, auch natürlich der Tatsache geschuldet, dass es hier wenig Industrie gibt, schon seit langer Zeit, ist ja eine extreme Service-Industrie entstanden, also eine Service-Wirtschaft. Und die ist vor allen Dingen auch davon geprägt, dass der Taylorismus in jeden Winkel der Wertschöpfung vorgedrungen ist und man sich quasi noch mal mehr fragt, wo kann ich hier noch was ausklammern, wo kann ich hier was aussourcen, noch effizienter machen, noch mal eine KPI mehr drauf werfen. Also es ist viel extremer als in Deutschland, dieses Dashboard-Management, wie ich das manchmal nenne. Also wo irgendwie aus dem Management-Cockpit nach vermeintlich objektiven, aber tatsächlich ja nur pseudo-objektiven Zahlen gesteuert wird. Und gerade weil das so ist, ist das Leid auch ziemlich groß. Und ich würde denken, deswegen müsste eigentlich auch eine solche Denkweise Anschluss finden. Aber so eine richtige Bewegung im Sinne einer Gegenbewegung sehe ich hier nicht. Ich sehe, bin ein paar Mal angeschrieben worden von Leuten, die hier wohnen und mich aus Deutschland aber kennen, weil sie ein bisschen irgendwie Bezug zur deutschen Wirtschaft haben und die dann sagen, deine Sichtweise, die ist super, aber die gibt es ja hier noch gar nicht. Also es geht immer nur in Richtung, wenn überhaupt, geht es so in Richtung von Coaching, ne, und den Menschen quasi helfen, also sozusagen
Employee Engagement,
ja,
lese ich
ja manchmal. Genau, also aber das ist dann immer so auf der Symptomebene. Aber diese grundsätzliche Herangehensweise, dieses Hinterfragen der Managementsysteme und des Betriebssystems, wie man das manchmal nennt, das findet hier kaum statt, ist mein Eindruck zumindest. Und gleichzeitig will ich das mit Vorsicht markieren, weil ich eben nicht den allerbesten Überblick habe über die englische Wirtschaft.
Du hast mal gesagt, man muss auch reflektieren, um dann auch zu hinterfragen, um sich auch weiterzuentwickeln. Wie reflektierst du dann? Schreibst du auch Tagebuch oder wie machst du das für dich?
Also für mich ist wahrscheinlich die beste Reflexion ist selber das Schreiben. Das sagen ja auch viele Autoren, ne? Dass sie, also man schreibt ja auch kein Buch, weil man schon alles irgendwie durchdrungen hat, sondern man durchdringt es ja beim Schreiben erst so richtig. Und so ist es für mich auch, wenn ich suche mir bewusst zum Beispiel Themen raus, bei denen ich das Gefühl habe, ich habe zwar einen guten Überblick und weiß, was ich da sagen will, aber ich will es jetzt mal einmal so auf den Punkt bringen, dass es wirklich im Kern genau trifft, ne? Und gebe mir da nochmal bewusst mehr Mühe und das ist ein Reflexionsprozess. Ich bemühe mich auch zuletzt öfter als früher noch, Literatur zu lesen, die mit meinen Ansichten nicht kompatibel ist. Und das manchmal tut mir das wirklich weh, also manchmal halte ich es dann einfach nicht aus, weil es halt einfach, weil ich dann denke, es ist doch jetzt wirklich absoluter Stuss, was da steht. Und manchmal ist es eine sehr interessante Lernerfahrung. Also um ein Beispiel zu machen, ich habe mich ziemlich viel mit der österreichischen Schule der Nationalökonomie beschäftigt und wollte unbedingt verstehen, wie die Wirtschaft aus ihrer Brille heraus zu analysieren, zu lesen ist und wo dieses Märchen des durch Gelddruckens zu erzeugenden langfristigen Produktion und Nachfrage, wo das denn herkommt, ne? Und bin da sehr schlau geworden und habe mir dann bewusst aber auch versucht, marxistische Theorien reinzuziehen, um zu erkennen, ob ich da vielleicht einem Confirmation Bias aufsitze und was denkt die andere Seite, wenn man das mal so zuspitzen möchte eigentlich darüber. Und es hat, das tut gut und ist schmerzhaft. Und das ist meistens verbunden mit Schreiben. Also Schreiben ist so mein Filterprozess.
Ja, das geht mir auch so. Ich schreibe ja auch gerne meinen Blog zuletzt nicht mehr so häufig, aber das ist auch immer, wenn man es für andere tut,
ja,
dann tut man es auch gleichzeitig für sich selber.
Total, absolut. Ich glaube auch, jeder, der also wenn, sei denn du schreibst halt über irgendwas, was du schon total aus dem Ärmel schüttelst, so, dann kannst du es halt das 20. Mal schreiben, aber sogar dann ist es ja jedes Mal, keine Ahnung, wenn ich jetzt für ein Magazin gebeten werde, mal einen Artikel zu schreiben, dann ist es ja immer wieder eine neue, coole Übung, kann ich es nochmal anders sagen.
Vor allen Dingen andere Umstände,
richtig,
ne?
Ja. Genau, ich weiß, ich spreche gar nicht zu meiner Zielgruppe jetzt gerade. Also die Voraussetzungen sind andere. Und es ist eine tolle Übung, kann ich es irgendwie noch präziser sagen, aber verständlicher gleichzeitig. Und also das ist cool, das macht mir Spaß. Ja.
Ja, Marc, ich würde dir gerne zum Abschluss unseres Interviews noch 3-4 kurze Sätze rüberschmeißen nach Südengland, die du bitte spontan beendest.
Okay, hau raus.
Wenn du ready bist. Ready. Ein Buch, das ich empfehlen kann, ist
12 Rules for Life von Jordan Peterson.
Ich bin produktiv, wenn
ich Klarheit darüber geschaffen habe, was ich mit der Sache, der ich tun möchte, erreichen will.
Auf meiner Not-To-Do-List steht ganz oben, dass
ich mich nicht von dem Urteil anderer abhängig machen lasse.
Könnte mich aufregen über
Gesinnungsrhetorik, also Virtue Signaling.
Die WorkX wird demnächst
hoffentlich ein nächstes Festival durchführen in Präsenz.
Nicht remote?
Ich denke, wir warten, bis wir das nächste Präsenzfestival durchführen können. Also wir setzen dieses Jahr aus.
Und letzter Satz, ich muss unbedingt mal nach Rostock kommen, weil
weil ich den Gabriel mal persönlich kennenlernen, treffen möchte und auch mal ihm zuhören möchte. Und weil ich sau gerne mal in den Keller zurückkehren möchte, in dem ich war als Student.
Ein Studentenkeller?
Das war irgendein Studentenkeller.
Am Universitätsplatz in der Innenstadt?
Das mag sein. Ich weiß noch, man kam raus und war dann auf einem relativ großen Platz.
Das ist der alte, legendäre Studentenkeller. Ist ja schon alles lange her wieder, dass die Geschäfte geöffnet haben, hatten.
Da habe ich mal einen ganz, ganz, ganz üblen Saufabend als Student hinter mich gebracht.
Ja, da sind die Getränke auch tendenziell sehr, sehr günstig. Auch nochmal günstiger als in den alten Bundesländern. Also gerade die Studenten, die dann aus anderen Städten nach Rostock oder Straße und Greifswald kommen, die staunen dann immer, wie günstig das hier ist.
Ja, das kann ich. Wenn man weggeht. Das glaube ich. Ja. Ich erinnere mich dunkel daran, dass das damals auch so war. Und das ist, wie gesagt, das war 2003 oder 2004, glaube ich, war das. Vier. Ja.
Ja, und wenn du im Winter kommst, dann gehen wir natürlich auch sehr gerne Eisbaden.
Absolut.
Das ist ja, wie du sagst, schon fast ein Trend mittlerweile geworden. Wir machen das seit letztem Herbst regelmäßig. Und obwohl ich ja Rostocker bin, habe ich das eigentlich nie gemacht. Und mir macht das auch großen Spaß. Das ist eigentlich ein ganz besonderes Erlebnis. Ne?
Wie kalt ist es da im?
Na, das Kälteste war jetzt 1,5 Grad, hatte die Ostsee. Viel kälter wird sie ja nicht. Nur alle 10 Jahre friert sie mal zu. Jetzt hat sie, glaube ich, 3,5 oder so. Also immer noch schön belebend. Das ist
frisch, ja. Ja, meine Tonne hatte jetzt im Winter auch mal, die hatte dann mal so eine richtige Eisschicht oben drauf.
Ja.
Das ist natürlich cool. Aber ansonsten macht das ja irgendwie ab April, Mai macht es eigentlich keinen Spaß mehr, weil dann die Nacht muss halt kalt sein, ne? Damit es irgendwie echt einen Unterschied macht.
Ja, sehr schön, Marc. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute, viel Erfolg mit deinem Buch, mit Intrinsify. Danke, wir werden es verfolgen. Was ist dein Favorite-Kanal? Wo sollte man dir unbedingt folgen?
Jetzt gerade am liebsten natürlich auf der brandneuen YouTube-Seite, also Markup News. Also findet man einfach, wenn man Marc Poppenborg sucht. Und gerne auf LinkedIn, das ist eigentlich so mein Hauptkanal. Twitter habe ich irgendwie ein bisschen vernachlässigt und vielleicht kommt da demnächst wieder ein bisschen mehr, aber im Wesentlichen LinkedIn und YouTube bitte.
Also hauen wir in die Shownotes. Dir alles Gute, danke dir für das Interview und bis bald.
Danke dir, hat viel Spaß gemacht.
Mir auch. Ciao. Und wir sind auch schon wieder am Ende.
Ich hoffe, ihr könnt den einen oder anderen Impuls mitnehmen. Ich finde es immer großartig, wie Marc uns alle challenged und herausfordert und ja auch zum Streiten einlädt. Und ich glaube, eine gesunde Konfliktkultur kann gerade so dieser New Work-Szene und allen, die sich damit beschäftigen, nur gut tun, denn wir sind uns doch alle viel zu oft viel zu einig, oder? Insofern, lasst uns streiten, lasst uns doch mal wirklich die Perspektiven wechseln und schauen, was weg kann. Dazu haben wir ja auch bei Clubhouse diese Serie gestartet. Alexander Kluge, Marc Eichborn und ich. Ist das schon New Work oder kann das weg? Also wirklich mal die Frage zu stellen, was kann denn weg? Was ist denn nur Fassade? Was ist denn hier nur die Showbühne? Und das ist ja auch genau die Frage, die Marc immer wieder stellt. Also folgt ihm mal seinen Blog, seine Website, aber auch seinen Twitter-Kanal und seinen LinkedIn-Channel haue ich hier in die Shownotes. Also checkt es mal aus. Lohnt sich auf jeden Fall. Und dann, wenn ihr sagt, ihr habt wieder Spaß gehabt heute auch am New Work Chat, dann empfehlt ihn doch bitte weiter. Teilt ihn in euren Netzwerken und bewertet ihn bitte. Das hilft auf jeden Fall und wäre echt cool. Also danke für den Support schon mal auf jeden Fall. Und wir freuen uns schon auf nächste Woche. Dann gibt es nämlich Folge Nummer 50. Die halbe 100 ist schon voll. Und es gibt ein ganz besonderes Special. Ich habe nicht nur einen Gast, ich habe zwei Gäste. Und da möchte ich noch nicht zu viel verraten, aber ich kann euch schon sagen, es ist ein ganz besonderer New Work Chat. Also nächste Woche dann die große 50. Bleibt mir gewogen, lasst euch gut gehen, bleibt vor allen Dingen gesund und bleibt connected.